Hallo und willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Wernick, ich bin Völkerrechtler und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik bzw. mit weltpolitischem Bezug in einen breiteren historischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe eingeladen die Historikerin Sarah Knoll, die ein wirklich spannendes Buch geschrieben hat zum Umgang Österreichs mit Flüchtlingen während des Kalten Krieges. Was ist der Anlass? Ihr könnt es euch vielleicht eh denken, das zehnjährige, wenn man es so will, Jubiläum des großen Flüchtlings- und Migrationsjahres 2015, wo innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen aus vor allem Syrien und Afghanistan nach Österreich gekommen sind, um hier um Asyl, um Schutz anzusuchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, das war ja historisch so gesehen nicht das erste Mal, dass sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit gekommen sind, aber es war das erste Mal seit Ende des Kalten Krieges, dass in dieser Form Migration, fluchtbedingte und auch aus sonstigen Gründen erfolgende Migration nach Österreich stattgefunden hat. Und ich habe mir gedacht, Moment einmal, was ist da eigentlich während des Kalten Krieges genau passiert? Stichwort Ungarnkrise 1956, Prager Frühling 1968 und dann auch noch viele Menschen aus Polen nach der Verhängung des Ausnahmezustands dort Anfang der 80er Jahre und dann als letztes von vier Kapiteln, die eben die Sarah Knoll sich näher angesehen hat, auch noch der Umgang mit Menschen aus Rumänien. Und diese historische Erfahrung ist eben heute relevanter denn je, ist vor allem mit dem Jahr 2015 relevanter denn je geworden und soll eben Gegenstand unseres Gesprächs sein, war Gegenstand unseres Gesprächs. Wir haben es im Sommer aufgenommen. Und jetzt eben, wo Herbst ist und damit auch dieser Fluchtherbst aktuell wird, veröffentliche ich diese Folge. Es ist im Übrigen eine von drei Folgen, die ich zu dem Thema aufnehme. Eine weitere mit Anoushe Farahat von der Universität Wien rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sich das Recht verändert hat seit 2015 und eine weitere Folge mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger zu der Frage, wie sich Flucht und Migration seit 2015 verändert haben, was die Motivationen sind von Menschen, die nach Österreich kommen oder eben auch nicht nach Österreich kommen, warum Menschen bleiben, unter welchen Umständen sie bleiben wollen und auch zur Frage, unter welchen Umständen Menschen auch wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen. Und diese Trilogie an Podcast-Folgen rund um das große Thema Flucht veröffentliche ich eben jetzt anlässlich von 10 Jahren Fluchtjahr, Migrationsjahr 2015. Ton ab. Sarah Knoll, schön, dass du Recht Politisch bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Darf ich dich zum Anfang bitten, dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Historikerin und arbeite vor allem zur Zeitgeschichte Österreichs und hier ganz besonders zur österreichischen Flucht- und Migrationsgeschichte im Kalten Krieg, zur Geschichte von internationalen Organisationen und von Humanitarismus im Speziellen, also auch die Geschichte von den Vereinten Nationen oder vor allem Organisationen, die sich im Bereich der Flucht und Migration engagiert haben, also auch das UNHCR zum Beispiel.
Also das Flüchtlingswerk bzw. der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen.
Genau.
Ich sag's nur ganz kurz vorweg, es kann sein, dass ich manchmal kurz unterbreche, wenn eben gerade bei solchen Themen der internationalen Politik Abkürzungen fallen, weil man, das habe ich gelernt in meiner Tätigkeit als Podcaster, nicht immer davon ausgehen kann und darf, dass jeder jede von diesen unzähligen Abkürzungen kennt. Deswegen bin ich dir ganz kurz ins Wort gefallen und bitte auch schon jetzt um Entschuldigung.
Kein Problem.
Wir schreiben das Jahr 2025, das ist eine Art Jubiläum, weil vor 10 Jahren war ja dieses große, nennt man es Fluchtjahr, Migrationsjahr, andere sprechen von einer Flüchtlingskrise. Und das war auch so ein Anlass, wo gerade in Österreich viel darüber gesprochen wird oder eben wurde, aber auch noch immer wird, wie Österreich in seiner Vergangenheit mit Flucht und Migration umgegangen ist. Und da sind wir genau bei dem Thema deiner Dissertation, die du dann ja auch in einem Buch publiziert hast.
Genau, also ich habe meine Dissertation eben geschrieben über Österreichs Umgang mit Flüchtlingen aus kommunistischen Ländern zwischen 1956 und 1989-90, also mit kalte Kriegsflüchtlinge würde man das vielleicht etwas plakativer formulieren. Das Buch ist letztes Jahr im Winter, ja, muss ich kurz nachdenken selber, Open Access beim Transkript Verlag erschienen, also kann sich auch gerne jeder herunterladen und hineinschauen. Also
ich packe es in die Shownotes.
Kurze Werbeeinschaltung, eine
unbedingt,
persönliche.
Unbedingt.
Und darum geht es mir eben ganz genau darum, die Geschichte von Flucht und Migration nach Österreich im Kalten Krieg nachzuzeichnen, aber vor allem darum, die international einzuordnen. Das heißt, mir speziell anzuschauen, welche Rolle internationale Organisationen gespielt haben bei der Betreuung von Flüchtlingen in Österreich, aber auch welche Rückwirkungen diese Hilfe auf österreichische Politik oder ganz allgemein auf Österreichs Umgang mit Flüchtlingen oder mit Migrantinnen gespielt haben. Also das ist so der Kern von dieser Arbeit.
Wir müssen jetzt weit in die Geschichte zurückreisen. Ich würde da jetzt 3 Jahre kurz nennen und ich dann im Anschluss daran, Anschluss in dem Kontext auch interessant, im Anschluss daran um deine Meinung bitten. Also das erste ist natürlich 1945, Ende des Krieges. Das zweite ist 1951, Genfer Flüchtlingskonvention. Und das dritte ist dann 1956, kurz nach der Unabhängigkeit Österreichs, der Wiedererlangung der vollen Souveränität, Ungarnkrise und damit auch die Frage, wie geht Österreich als damals sehr armes Land damit um, dass ausgerechnet aus dem Land, mit dem wir ja einen gemeinsamen Staat hatten oder eben rein rechtlich gesehen waren es ja sogar 2 Staaten, die K&K-Monarchie, Österreich und Ungarn waren ja 2 Staaten in Personalunion. Der langen Rede kurzer Sinn, wir haben da diese 3 ersten Eckpfeiler in unserer frühen Geschichte beim Umgang mit Flucht. Österreicher selbst waren ja auch Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kommt die Genfer Flüchtlingskonvention, die wir ratifiziert haben, also uns der verpflichtet haben. Was ich da auch interessant finde, ist, dass das damals auch vor allem von den Abgeordneten der späteren FPÖ begrüßt wurde, weil die ja betont haben, dass Flüchtlinge aus Deutschland bzw. die deutschen Flüchtlinge auch geschützt werden sollen. Und dann als drittes eben diesen Ausbruch der Ungarnkrise und die Frage, wie geht man als kleines und damals armes Österreich damit um, wenn jetzt ganz viele Menschen aus Ungarn nach Österreich kommen.
Ja, das sind alles 3 total spannende Aspekte. Ich möchte vielleicht dazu sagen, als Disclaimer vorab, dass ich mich vor allem eben mit der Flucht-Migrationsgeschichte ab 1956 auseinandersetze. Natürlich gibt es Rückgriffe davor, aber ich habe mir jetzt sozusagen quellentechnisch 45 bis 55 nicht persönlich angesehen.
Darf ich kurz fragen, was heißt quellentechnisch? Ich bin ja kein Historiker.
Guter. Das ist immer, wenn man mit HistorikerInnen redet, die haben dann ihre Begriffe, die sie immer verwenden. Kurz sozusagen, was machen HistorikerInnen eigentlich, wenn sie arbeiten oder was sie da so tun? Wir gehen halt wahnsinnig gerne ins Archiv und schauen uns da Bestände an. Archive sind so Orte, wo Unterlagen von Staaten aufbewahrt werden oder auch, gibt ganz viele unterschiedliche Archive. Und schauen uns an, was zu dem damaligen Zeitpunkt produziert worden ist über eine, ich nehme jetzt mal hier ganz beispielhaft, die Fluchtbewegung Ungarn 56. Und daraus
was heißt
ziehen,
produziert wurde?
Produziert wurde heißt, das sind alles gute Nachfragen, die ich mir für meine Studierenden merken werde. Produziert heißt, dass zum Beispiel das Innenministerium, wenn es eine Entscheidung trifft, wie sie mit einer Fluchtbewegung umgeht, dann Aktenmaterial anlegt. Das ist ungefähr dasselbe, wie heute passiert. In einem Ministerium wird ganz viel Schriftgut, also schriftliches Produkte angelegt, die werden dann irgendwann ins Archiv gepackt und dann geht der Historiker oder die Historikerin hin und schaut sich die Sachen an und beurteilt über diese Materialien ein bestimmtes historisches Ereignis. Ich zum Beispiel habe mir dann eben die Akten angeschaut im Staatsarchiv ganz viel in Österreich zu den Fluchtbewegungen ab 56 und welche Entscheidungen hier die Bundesregierung getroffen hat. Also das ist sozusagen ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen ein Framing, was wir als Historikerinnen eigentlich so machen. Quellenarbeit, also mit diesen Materialien zu arbeiten, was frühere Regierungen, österreichische Bundesregierung beispielsweise, angelegt hat, ist eigentlich, und die Erkenntnisse daraus zu treffen, ist eigentlich das, was wir tun. Das ist die Kernkompetenz von HistorikerInnen. Das ist der Grund, warum wahrscheinlich ich ganz, ganz, ganz normal mit diesem Quellenbegriff arbeite. Genau, aber um auf die Frage zurückzukommen, eben ich habe mir in der Studie vor allem ab 56 das angeschaut, fange aber jetzt aber trotzdem an. Österreich hat eine große Flucht- und Migrationsgeschichte, die fängt jetzt nicht 45 an, sondern natürlich auch davor, Auswanderungsbewegungen, dann natürlich auch die Vertreibung und Ermordung von jüdischen Personen. 45 hat man eine ganz spezielle Situation, findet man hier vor, das heißt, es gibt ganz viele Leute, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges vertrieben worden sind, Displaced Persons, das sind Personen, die sich in Österreich aufhalten, aber eigentlich vom NS-Regime nach Österreich verschleppt worden sind, als ZwangsarbeiterInnen, als Kriegsgefangene. Es gibt aber auch ganz viele jüdische Displaced Persons, die im Krieg verschleppt worden sind in Konzentrationslager. Und die finden sich alle hier in Österreich, auch in Deutschland, aber ich gehe jetzt vom österreichischen Fall aus. Und die müssen versorgt werden. Das ist eine große Herausforderung hier, insbesondere für die internationale Staatengemeinschaft. Die internationale Staatengemeinschaft führt auch ein eigenes Programm dann ein, um denen zu helfen. Und das ist im Kontext der Nachkriegszeit eine besondere Herausforderung. Hinzu kommen dann auch noch die eben auch angesprochenen volksdeutschen Flüchtlinge. Das sind Deutsche, die in Osteuropa gelebt haben, beispielsweise Sudetendeutsche in Tschechien, die dann vertrieben werden nach Ende des Krieges, weil sie als Kollaborateure betrachtet werden. Das ist eine große Gemengelage. Das würde jetzt auch den Rahmen ein bisschen sprengen, aber das ist eine große Herausforderung. Und diese Herausforderungen gibt es immer noch bis 56. Also was man natürlich auch, wenn man sich anfängt, ab 56 mit Flucht und Migration nach Österreich zu beschäftigen, ist wichtig, dass man im Blick hat, dass diese Nachkriegssituation noch längst in Österreich nicht erledigt ist. Also es gibt immer noch Leute, 56, die in Flüchtlingslagern leben, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich gekommen sind oder im Zuge des Zweiten Weltkrieges, das sind auch, werden zeitgenössische sogenannte Altflüchtlinge bezeichnet und werden dabei verglichen, abgegrenzt von den sogenannten ungarischen Neuenflüchtlingen. Das überlappt sich. Das ist vielleicht auch ein spannendes Detail. Diese Fluchtbewegungen in Österreich nach 45 wird eigentlich erst in den 60er Jahren beendet, würde man sagen, indem dann die letzten Barackenlager für diese Flüchtlinge aufgelöst werden. Das war bis in die 60er Jahre. Da sieht man auch ein bisschen den Umfang und was für eine Herausforderung es dargestellt hat. Zur Genfer Flüchtlingskonvention, die gesamte Nachkriegs- oder dann vor allem auch die gesamte Flüchtlingspolitik innerhalb des Kalten Krieges orientiert sich in Österreich sehr stark an der Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, 68 bekommt Österreich eigentlich das erste Asylgesetz. Das ist aber eigentlich mehr ein Gesetz der Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, es ist vielleicht ganz allgemein, um den Rahmen zu verstehen, die österreichische Politik orientiert sich bei der Gesetzgebung eigentlich bis zum zweiten Asylgesetz 91 sehr stark an den Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist eigentlich der Rahmen. In Österreich tritt der Genfer Flüchtlingskonvention uneingeschränkt bei. Das hat aber auch sehr stark außenpolitische Gründe. Ich glaube, das muss man sehr stark im Kontext einer österreichischen UN-Politik sehen. Also Österreich, du hast es erwähnt, wird 55 unabhängig, bekommt den Staatsvertrag und dann auch die Verpflichtung zur Neutralität. Für alle Zuhörerinnen, es gibt sozusagen, die Neutralität ist nicht im Staatsvertrag geregelt, sondern im Bundesverfassungsgesetz. Das ist ein allgemeiner Mythos immer in Österreich, dass das im Staatsvertrag geregelt ist. Ist es nicht. Und für Österreich bleibt aber die UN als Ort, wo man wieder sich engagieren möchte und hinein möchte, ganz plakativ wirklich hinein möchte in die Generalversammlung, eine ganz zentrale außenpolitische Agenda. Und da muss man auch schon den Beitritt zur Genfer Flüchtlingskonvention sehen, weil den ersten Versuch, der UNO beizutreten, macht Österreich in den Ende der 40er Jahre, scheitert aber daran, weil es als Täterstaat noch wahrgenommen wird, als im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, UN-Politik und sich eben diesen Konventionen anzuschließen, ist ein großer Teil österreichischer Außenpolitik. Und jetzt 56, um das näher auszuführen. Du hast einen ganz spannenden Punkt gesagt, und zwar diese Rolle Ungarn-Österreich-K&K-Monarchie. Das ist auch so ein bisschen ein Mythos in Österreich. Es heißt ja immer gerne bei Ungarn 56, dass wir sehr uneingeschränkt geholfen haben in dieser Fluchtbewegung, weil wir so eine kulturelle Anbindung an Ungarn haben. Wenn man sich ein bisschen jetzt genauer in die Akten einliest, dann würde ich das aus der Forschungsperspektive tatsächlich in Frage stellen, ob das wirklich so relevant war, diese kulturelle Gegebenheit mit einem Rückgriff auf die Habsburger Monarchie. Es ist schon klar, dass es vor allem bei dieser Ersthilfe im Burgenland sehr stark um familiäre Beziehungen ging. Also man darf das auch gar nicht außer Acht lassen, wie sehr bei dieser Erstaufnahme gerade im Burgenland, das ja sehr starke Verbindungen zu Ungarn gehabt hat, aber jetzt nicht auf einer politischen, sondern eher auf einer mental-familiären Ebene, da natürlich eine große Hilfsbereitschaft vorhanden war, weil man ja vielleicht auch wirklich Verwandte auf der anderen Seite hatte. Grundsätzlich spielt aber die Habsburger Monarchie in dieser Aufnahme keine große Rolle. Also man hat jetzt nicht gesehen, dass man diesen Leuten hilft. Und im Gegenteil, was bei Ungarn noch immer vergessen wird, ist eigentlich, dass man ja sehr stark auch dann ab 57 durchaus auch eine Ablehnung diese Leute erfahren. Also es gibt dann auch eine klassische, man würde es nach dem heutigen Neiddiskussion, warum gehen die Leute in dieselben Kaffeehäuser wie ich, warum die müssen ja, diese Ungarnflüchtlinge müssen ja arm sein, es sind ja Flüchtlinge, darum können die nicht zum Friseur gehen wie ich, die können nicht ins Kaffeehaus gehen, warum, was machen die da? Und dann natürlich, und das ist auch erwähnt, diese Situation, dass man ja noch nicht, man ist 11 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, so florierend ist die Wirtschaft noch nicht. Es gibt auch noch sehr viele Kriegsschäden. Da werden die auch sehr schnell dann zu Konkurrenzen am Wohnungs- und Arbeitsmarkt geframed. Und das ist aber ein Punkt, der bei Ungarn immer sehr oft vergessen wird. Es gibt diese erste Hilfsbereitschaft sehr stark, also gerade im Burgenland und auch bei der Erstaufnahme. Also das darf man gar nicht vernachlässigen, wie zentral das auch war für die Leute. Aber es gibt auch Neiddiskurse, die irgendwann auftreten.
Da ist jetzt so viel drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll mit dem Nachfragen. Vielleicht mache ich es anhand dieser 3 Jahre, die ich vorhin genannt habe, 1945. Wir haben ja, wenn wir nochmal 2 Jahre zurückreisen, 1943, die sagenumwobene Moskauer Deklaration, wo Österreich ja eben schon als das erste Opfer geframed wurde, wie du es gesagt hast. Jetzt gleichzeitig aber trotzdem irgendwo Täterstaat. Also das war ja von Anfang an ambivalent.
Das ist immer die Ambivalenz und ich glaube, das ist ganz oft jetzt nicht nur bei UN-Politik Österreichs, Migrationspolitik, Asylpolitik Österreichs immer eine ganz interessante Ambivalenz. Ja, Österreich bekommt diesen Opferstatus mit der Moskauer Deklaration. Es ist das erste Opfer des Nationalsozialismus. Gleichzeitig war man sich in Österreich, aber auch bei den Alliierten natürlich schon bewusst, dass Österreich ganz aktiv mit Personal an den NS-Verbrechen beteiligt war. Und das ist ja auch dann schon noch ein Grund, warum nach 45 und dann vor allem in den 50er Jahren nach dem Ende, nach dem Staatsvertrag, Österreich schon noch versucht, international ein neues Standing zu bekommen. Also auch und dann sehr schnell auch diese Flucht- und Migrationsbewegungen, vor allem ab 56 oder gerade eben Ungarn 56, sehr stark dazu beiträgt, dass Österreich dieses allseits beliebte Narrativ eines humanitären Aufnahmelands und Asylland kreiert. Das geht sehr stark auch darauf zurück, dass man auch diese Humanität herausstreicht, weil man ein Gegenbild zur NS-Vergangenheit zeichnen wollte, obwohl man offiziell Opfer war. Nur das ist wahrscheinlich die Ambivalenz, auch diese Opferthese bis zum gewissen Grad, dass sie natürlich schon, Österreich hat sich damit, also hat das natürlich für sich reklamiert. Gleichzeitig wusste man über die eigene Vergangenheit schon Bescheid und auch wussten die Alliierten über die eigene Vergangenheit Bescheid. Und man musste natürlich jetzt ein neues Image kreieren, was im Gegensatz zu diesen NS-Verbrechen steht.
Und, du hast es fast ausgesprochen, die Verbrecher selbst wussten wahrscheinlich auch, dass sie Verbrecher sind. Beziehungsweise diejenigen, die nicht proaktiv, weil Österreich hatte ja zum Beispiel als eines von den wenigen formal gesehen okkupierten Ländern keine Exilregierung. Also das offizielle Österreich wusste irgendwo schon, ganz so wie es in der Moskauer Deklaration steht, was nicht. Und in der Moskauer Deklaration steht ja trotzdem auch dieser andere Satz, den man dann unter den Tisch fallen hat lassen, der Verantwortung Österreichs.
Genau. Man liest die Moskauer Deklaration ja grundsätzlich immer als eine Begründung für die Opferthese. Man sieht aber nicht ganz genau den historischen, also man schaut sich nie ganz genau den historischen Kontext an. Und um was ging's den Alliierten 1943 denn wirklich? Es ging natürlich auch darum, mit dieser Deklaration den Widerstandsgeist in Österreich zu unterstützen und zu fördern. Das heißt, zu versuchen, über dieses vielleicht Zuckerl den Widerstand gegen das NS-Regime innerhalb Österreichs zu fördern. Und da gibt es ja dann diese Gruppen rund um Otto Molden, die dann auch versuchen, das Widerstand in Österreich ist auch eine eigene Folge, ist ein ganz ambivalent, aber darum ging es ja den Alliierten. Ich glaube, das ist auch der Grund. Also man muss sich halt immer, das jetzt Staatsvertrag, Neutralitätsgesetz oder auch Moskauer Deklaration, man musste immer schon in dem historischen Kontext sich anschauen und auch verstehen, was wollten denn die Leute, die das geschrieben haben, mit diesem Produkt oder diesem Dokument eigentlich auch erreichen. Und darum geht es dann nämlich auch, dass die dann nach 45 sehr stark in dieses neue Selbstbewusstsein Österreich reingespielt hat. Das war jetzt nicht unbedingt vielleicht intendiert 1943.
Und das Jahr 1943 ist ja ein gern übersehenes Schlüsseljahr. Ich war jetzt gerade zu meinem Geburtstag in Bologna und dort ist auf dem großen Platz so eine Plakette, wo eben von der Befreiung gesprochen wird, weil viele vergessen ja, dass Italien 43 Putsch von Mussolini und dann eben von Deutschland okkupiert wurde. Also 43 ist so ein
manchmal vielleicht übersehenes Schlüsseljahr in dem Sinn, dass man vielleicht damals auch dachte, okay, vielleicht tun auch die Österreicher was.
Genau, es ging tatsächlich sehr stark um diesen Widerstandsgeist zu erlangen. Und Widerstand ist in Österreich ein ambivalentes eigenes Kapitel. Also den größten Widerstand und den größten Blutzoll haben tatsächlich die Kommunisten und Kommunistinnen geleistet. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die dann nach 45 stark in Vergessenheit geraten ist, aufgrund der eigenen Geschichte des Kommunismus in Osteuropa. Auch ganz spannend.
Dann möchte ich jetzt in Jahren gerechnet einen kleinen Sprung machen, nämlich zum Jahr 1951 und der Genfer Flüchtlingskonvention. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hat Österreich eben dann als Neudefinition versucht, eine Art Musterschüler zu werden. Also man möchte zur UNO beitreten, weil das ist ja auch dann eine Art Gütesiegel, dass man überhaupt selbst ein Staat ist, weil es können ja nur Staaten beitreten, mit den zwei großen Ausnahmen am Anfang, Belarus und die Ukraine, die waren keine Staaten, aber die Sowjets haben sie halt reingequetscht, hatten damit auch zwei zusätzliche Stimmen. Was ich dabei so interessant finde, ist, dass Österreich einerseits diesen neuen Musterschülerstatus wollte bei der UNO und auch wenn es um Humanitäres geht und andererseits man da auch ein zweites Argument hatte, da gleich beizutreten, nämlich, du hast es vorhin ja genannt, dieses große Wort, das heute auch nicht mehr verwendet wird, Volksdeutsche. Und jetzt habe ich eine Frage an dich in Sachen Identitätspolitik. Wir waren ja damals, wir ist auch so eine Frage, aber Österreich war ja damals genau, wenn ich es richtig sehe, als Laienhistoriker, an der Schnittstelle zwischen, wir sind nicht mehr Deutsche, aber noch nicht Österreicher. Also dass das auch so ambivalent war, weil wir waren ja ursprünglich Deutsch-Österreich in der Ersten Republik, nach dem Ersten Weltkrieg, nach 1945 waren wir vielleicht nicht mehr so ganz Deutsche, aber so richtig als Österreicher, so wie heute, die sich dadurch definieren, dass sie eben nicht Deutsche sind, da waren wir auch noch nicht ganz. Und konkrete Frage noch dazu, als Addendum, wenn dann Volksdeutsche vertrieben wurden, eben zum Beispiel aus Jugoslawien oder eben aus Osteuropa, dann war Österreich jetzt nicht unbedingt die erste Adresse. Oder?
Ich bin tatsächlich keine Expertin für Volksdeutsche. Da würde ich einen Kollegen, der sich ganz intensiv damit befasst hat, da ins Boot holen, also Pauli Aro. Das ist jetzt sozusagen...
wird notiert, wird irgendwann eingeladen.
Wird notiert. Mach dich auf was gefasst, Pauli. Aber diese volksdeutsche Geschichte ist auch in Österreich eine sehr schwierige Geschichte. Also die haben sich sehr stark natürlich an Deutschland oder an Westdeutschland orientiert. Also ich würde das, nachdem ich jetzt keine Expertin für Volksdeutsche bin, möchte ich das da gar nicht jetzt irgendwie Kollegen vorgreifen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Aber was ich zu diesem Österreich-Bild schon sagen muss, das ist eine ganz spannende österreichische zeitgeschichtliche Geschichte, weil die Frage, ist Österreich ein Teil Deutschlands oder sind wir ein eigenständiges Land, beschäftigt ja Österreich bis eigentlich 45 oder eigentlich auch. Und aus dem Grund wird ja auch ein Anschlussverbot in den Staatsvertrag hineingeschrieben, damit so etwas einfach auch nicht wieder passieren kann. Das hängt aber auch stark damit zusammen, dass man das reinschreibt, weil Österreich ja bis eigentlich Mitte des Zweiten Weltkrieges jetzt vielleicht den Anschluss in der Form an einen NS-Staat nicht gut gefunden hat, aber grundsätzlich einen Anschluss an Deutschland immer befürwortet hat. Das war ja auch eine Agenda innerhalb der Zwischenkriegszeit und eigentlich war nur wiederum die kommunistische Partei, die sich dann irgendwann ganz gezielt für einen österreichischen Staat ausgesprochen hat. Aber die Sozialdemokratie zum Beispiel sehr stark auch auf einen Anschluss an Deutschland, aber nicht unter NS-Voraussetzungen gepocht hat. Und das wiederum bestimmt sehr stark zum Beispiel auch am Beginn des Zweiten Weltkrieges die Frage der Organisation der Widerstandsbewegungen. Also das spaltet oft den Widerstand sehr stark um dieser Frage, ist Österreich eigenständig oder gehört es zu Deutschland? Erst nach 1945 bildet sich in dieser starken Abgrenzung dann auch zu Deutschland ein eigenes Österreich-Bild heraus. Das ist aber ein Prozess, der sich zieht bis in die 50er Jahre oder vielleicht sogar länger. Und Volksdeutsche, ja, kamen genauso gern oder ungern nach Österreich, wie sie teilweise nach Deutschland gekommen sind. Die wären schon gern auch dort geblieben, wo sie geblieben sind. Sind aber eine große Herausforderung für die österreichische Politik, weil eben sie gerade nicht in den internationalen Organisationen Hilfe bekommen von diesen. Und damit gerade die Herausforderungen in der Betreuung für sie in Österreich ein großes Problem darstellt. Das ist, weil sie eben nicht bei der UNRWA dabei sein können, also beim United Nations Revalidation and Relief Organization keine Förderung bekommen können. Und gerade die Versorgung ist für Österreich ein Riesenproblem.
Das ist insofern interessant, weil ja der humanitäre Gedanke eigentlich sagt, Mensch ist Mensch und es ist eben nicht politisch und alle werden gleich behandelt, wenn sie leiden, egal woher sie sind. Und dann hat aber das Flüchtlingsrecht, das moderne Flüchtlingsrecht, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, diesen Geburtsfehler, dass man eben nicht zu 100% den humanitär-universalistisch geprägten Gedanken gelebt hat.
Ja, das ist sehr interessant und das ist ja gerade diese volksdeutschen Fragen, dass sie keine internationale Unterstützung bekommen, das ist ein großes Problem und eine große Herausforderung, weil sie als Mitläufer und als Feinde, also als Mitläufer des Deutschen Reiches und damit als Feindes, als Angehörige des Feindes betrachtet werden. Side note, das ist ja auch so ganz spannend bei der Genfer Flüchtlingskonvention, dass sich ja teilweise Vertriebene, also Personen, die Kriegsverbrechen im NS-Staat begangen haben, geflüchtet sind, nach Lateinamerika, jeder wahrscheinlich kennt diese Geschichten, sich ja dann versucht haben, auf die Genfer Flüchtlingskonvention zu berichten, dass sie also aufgrund ihrer politischen Gesinnung verfolgt werden. Darum gibt es ja auch dann diese Unterparagraphen, die sozusagen, wenn man Kriegsverbrechen begangen hat, die Leute sozusagen nicht unter deren Schutz fallen. Aber das ist ja auch ein innerhalb von Kriegsverbrechern aus dem NS-Staat eine Überlegung, sozusagen sich aufgrund der Verfolgung durch eine politische Gesinnung auf die Genfer Flüchtlingskonvention zu berufen, was vielleicht rechtlich okay ist, aus einer menschlichen Perspektive ja irgendwie ganz absurd klingt. Aber das ist spannend, also sich diese Fragen anzuschauen, wer bekommt eigentlich tatsächlich Hilfe?
Ja, und ich finde das dann auch insofern spannend, weil dann ja später, Jahrzehnte später, und ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass wir zwei so viel darüber sprechen, dass er auch wiederbelebt wurde, weil man gesagt hat, das war die größte Fluchtbewegung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und es wurde so wenig darüber gesprochen, über die Vertreibung von den Volksdeutschen und zweitens, die haben nicht mal Hilfe bekommen. Da kommen wir dann ja ganz schnell in die Abteilung Geschichtsrevisionismus und Geschichte als Waffe.
Darum schlug ich bei den Volksdeutschen immer so ein bisschen auf einer wahrscheinlich so persönlich-politischen, aktivistischen Ebene, die man ja auch irgendwie wieder ist, also seine ganz persönlichen Meinungen und seine wissenschaftliche Expertise dazu, weil das ist natürlich auch ein ganz ambivalentes Feld, weil das eben nach 45 gerade diese Nichthilfe bekommen, dieses Leid, diese Vertreibung, die ja auch tatsächlich schrecklich waren. Also es war ja nicht so, dass sie jetzt wirklich da gebeten worden sind, die Tschechoslowakei zu verlassen, sondern die wurden ja tatsächlich vertrieben. Also das ist ja Leid, das die erfahren haben. Andererseits wird es natürlich nach 45 in den vertriebenen Verbänden auch sehr stark geschichtsrevisionistisch verwendet. Und damit auch die Involvierung von Teilen der Volksdeutschen in Kriegsverbrechen des NS-Regimes halt auch runtergespielt und nicht erwähnt. Geschichte lebt von den Ambivalenzen, aber das ist halt auch die Ambivalenz, dass du gleichermaßen irgendwie beides beachten musst. Aber das ist genau auch die Herausforderung. Und gerade nach 45 haben die Vertriebensverbände oft durch diese Leitgeschichte auch wiederum ihre eigenen Involvierungen in Verbrechen runtergespielt.
Weil du vorhin Lateinamerika gesagt hast, mir tun dann immer die leid, die Kinder von deutschen Einwanderern im 19. Jahrhundert waren, denen man dann immer, weil sie zum Beispiel, da gab es einen Basketballspieler, Walter Herrmann aus Argentinien, dem hat man dann gleich unterstellt, das ist sicher der Nachkomme von geflohenen Nazis. Und wenn man dann die Familiengeschichte sich ansieht, sind das ja oft auch Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert. Also mir tun immer die Leute mit deutschem Nachnamen leid, denen man dann immer unterstellt, sie müssen automatisch die Nachfahren sein von Kriegsverbrechern. Ganz so einfach ist es auch nicht, weil ja viele aus Deutschland auch im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts nach Lateinamerika gegangen sind.
Ja, oder ab 45. Also es gibt eine große Auswanderung. Also gerade aus Deutschland und aus Österreich gehen ja ganz viele Leute nach Lateinamerika. Weil das würde man ja heute gar nicht mehr für möglich halten, aber da gibt es einen ganz großen Arbeitskräftebedarf. Und die suchen die Leute ganz gezielt ab 45 in Europa, weil sie auch, und jetzt kommt da ein bisschen auch die rassistische Hintergrund dazu, weil Post-War, also Nachkriegszeit, diese Flüchtlinge ganz klar als weiße Europäer dargestellt worden sind und die lateinamerikanischen Länder ganz großes Interesse gehabt haben daran, dass sie jetzt nicht nur vielleicht jetzt irgendwelche Nazi-Kriegsverbrechen bekommen, sondern ganz stark Personen mit einem europäischen Background, dass die auswandern und dort ein neues Leben beginnen, um damit aber auch die europäische Grundhaltung dieser oder die europäische Bevölkerung zu steigern. Also das sind ganz rassistisch konnotierte Auswanderungsprogramme, die sich bis in die 70er Jahre ziehen, gerade Australien, hat eine White Supremacy Policy, die ganz klar europäische Flüchtlinge, Auswanderinnen vor asiatische bevorzugt. Und natürlich, es sind auch nicht immer nur Kriegsverbrecher, sondern auch teilweise Juden und Jüdinnen. Also es gibt in Uruguay, gab es eine Community an vor dem NS-Staat geflohene ÖsterreicherInnen. Also das ist eine komplett ambivalente Story. Nicht jeder, der in Lateinamerika einen deutschen Namen trägt, ist ganz offiziell Kriegsverbrecher oder Nachfahre eines Kriegsverbrechers.
Ja, nächster Sprung zurück zu Ungarn. Ich finde das auch insofern interessant, weil du sagst eben die kulturelle Nähe und die geschichtliche Verwobenheit mit Ungarn, aber gleichzeitig, wenn ich mir die Sissi-Filme zum Beispiel anschaue, da wurde ja auch ganz viel geprägt, der böse Ungar, der die Sissi verführt, der Ungar, der Unabhängigkeitsbestrebungen hat, der für die Unabhängigkeit kämpft, dem man nicht trauen kann. Also, und das Ungarnbild, mit dem ich zum Beispiel aufgewachsen bin, als Kind der 90er, wirklich ganz knapp auch nach der Wende und dem Zusammenbruch des ehemaligen Ostblocks, war ja auch dieses, die sind verschlagen und alles dort ist ärmer und man fährt nach Schopron zum Shoppen und so weiter. Also dieses übermäßig positive Ungarnbild hatten wir in Österreich ja eigentlich nicht.
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viel Verklärung. Also ich glaube grundsätzlich, gibt es diese, gerade bei diesen Flüchtlingen aus kommunistischen Ländern spielt diese geografische und vermeintlich kulturelle Nähe immer, ist ein Argument, das sehr stark, aber erst seit 2015 auch geframed worden ist, ein bisschen als Kontrast manchmal auch, warum wir jetzt Flüchtlinge nicht so gerne haben, um es mal ganz plakativ zu sagen. Weil es gibt ja dieses Narrativ, dass im Kalten Krieg wir diesen ganzen Flüchtlingen, also ich mache jetzt mal ganz plakativ, immer total gerne geholfen haben, weil das waren Leute, die kamen aus der unmittelbaren Nachbarschaft und mit denen halten wir kulturelle Beziehungen und darum helfen wir denen gerne. Also das war so das Narrativ, das ich eben versucht habe, meine Arbeit auch zu dekonstruieren. Und
war das von Anfang an dein Ziel, es zu dekonstruieren oder wolltest du es dir erst einmal nur anschauen und feststellen, ob es dekonstruiert werden muss?
Ich glaube, jetzt würde ich sagen, ich wollte es dekonstruieren, aber wo du mir jetzt so die Frage stellst, würde ich jetzt sagen, warum habe ich dieses Buch angefangen zu schreiben, ist, glaube ich, die Ausgangsfrage. Und du hast angefangen mit 2015. Für mich hat eine Rolle gespielt, warum ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen, eben 2015, weil da ganz oft dieses Narrativ aufgekommen ist. Also wir haben Kommunismusflüchtlingen uneingeschränkt geholfen und aus diesem Narrativ wurden zwei unterschiedliche Lehren gezogen, so ein bisschen. Entweder, dass man jetzt nicht mehr helfen muss, weil wir haben ja unseren Beitrag schon geschichtlich geleistet, oder dass wir jetzt wieder helfen sollen, wie zur Zeit des Kalten Krieges. Das sind so diese beiden Narrative. Was dann nie erwähnt worden ist, ist eben, dass Österreich sehr stark internationale Hilfe bekommen hat. Das heißt, Österreich ist ja nicht alleine da, also wieder ganz plakativ, der Innenminister stand da nicht an der Grenze 56 und hat da die Flüchtlinge reingewunken oder irgendwie Hilfspakete verteilt, sondern das war ja ein internationales Setting und internationale Hilfe, die der Österreich zuteil geworden ist. Und mir ging es schon darum, sich diese Narrative anzuschauen. Also das ist, glaube ich, die ureigene Aufgabe von HistorikerInnen, sich Narrative, die ein Staat macht oder die irgendwelche Organisationen über sich schreiben, sich anzuschauen und zu fragen, was hält davon einer historischen Betrachtung stand? Also was ist eigentlich wirklich passiert und was für Schlüsse können wir daraus ziehen? Also der Ausgangspunkt war schon, sich diese Narrative wirklich mal anzuschauen und zu schauen, was ist dran? Und was ist nicht dran? So. Und genau. Und in der Zeit gerne wird auch dieses Kulturaspekt da besonders betont. Die Sissi-Filme haben, glaube ich, sehr stark mit einem Heimatfilmdiskurs in Österreich zu tun, wo es auch darum geht, und da kommen wir wieder zu der Schaffung eines Österreichsbild. Es ging ja dann in den 50er Jahren eben sehr stark in Österreich darum, eine eigene österreichische Identität zu schaffen. Und das hat sehr stark auch auf so in dieser Heimatfilmebene stattgefunden und auch diese gute, heile Welt jenseits von den Nazi-Verbrechen darzustellen. Das ist so ein bisschen das Narrativ. Wie gesagt, ich bezweifle wirklich, oder dass der kulturelle Faktor eine große Rolle gespielt hat, jetzt ob bei Ungarn oder bei der Tschechoslowakei. Und im Gegenteil, es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber Personen, die aus Osteuropa nach Österreich kommen, ob das Ungarn sind, Polen, jeder von uns kennt die Witze über Polen und Polinnen, dass die alles Diebe sind, Rumänen, Rumäninnen, dann ganz schlimm.
Bei den
schlimm.
Jüngeren bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Ja, ich glaube, ich bin damit aufgewachsen irgendwie.
Ich Polen, ich werde jetzt auch keine machen.
Ich mache jetzt auch keine, weil die sind eigentlich nicht okay. Aber es gibt ja diesen, und gerade auch Rumänen und Rumäninnen, die dann auch sehr stark in so einem Roma- und Sinti-Diskurs geframed worden sind, auch hier ganz stark vorurteilbelastet. Und das spielt schon noch eine Rolle. Also auch im Umgang mit den Leuten spielt das eine Rolle. Hinzu kommen natürlich, und wenn man jetzt eine ältere Generation fragt, kommen auch ganz viele Vorteile, ist das falsche Wort, ganz viele Angstnarrative oder Erzählungen oder auch, weil es halt auch eine Realität war, über den sogenannten Ostblock und den Kommunismus als Feindbild dazu. Also das spielt eine ganz große Rolle in Österreich, vor allem auch in der Nachkriegszeit von den Leuten, die ja noch die Besatzungszeit in Osten Österreichs durchgemacht haben, wo es einen ganz großen Vorurteilsdiskurs gibt gegen Sowjetunion, Russland und gegen diese Regime und gegen das politische System. Und das spielt auch eine Rolle.
Bei Ungarn fällt mir noch eine Familiengeschichte ein. Ein älteres Familienmitglied war damals als junger Fotograf auf dem Weg nach Ungarn, wollte eben den Ungarnaufstand fotografieren, wurde dann am Weg aber abgefangen, hat dann eine Nacht bei einer ungarischen Familie verbracht und musste dann zurück nach Österreich, weil da eben auch schon im Raum stand, ob er nicht dann als Spion oder sonst wie eingesperrt wird und dergleichen. Also er hat es nicht bis nach Budapest geschafft, aber er hat auch also in seinen späten Lebensjahren mir mit einem leuchtenden Augen davon erzählt, dass er eben da so nah an der Weltgeschichte dran war. Und da war die Weltgeschichte wirklich ums Eck.
Ja, wobei, wenn man sich so ein bisschen Burgenland anschaut, ich bin ja selbst sozusagen halbe Burgenländerin und wenn man so zwar wirklich aufgewachsen im Nordburgenland, ungefähr 15 Kilometer entfernt von der ungarischen Grenze, wenn man meine Eltern fragen würde, da war das Ende der Welt. Also das ist auch das Spannende, wenn man sich so Diskurse, so gesellschaftspolitische Diskurse, wie haben Leute an der Grenze den eisernen Vorhang wahrgenommen? Bis 1989, 90 war das Ende der Welt. Also mein erster Ausflug war nach Schopau 1989 als Kind, erzählen meine Eltern noch heute, weil da konnte man rüberfahren. Also ja, meine Mutter war schon ab und zu, auch weil sie ungarische Verwandte hat, in Budapest, aber auch da gab es dann immer ganz viele Geschichten, wie schlimm es eigentlich dort ist und wie schlimm der Kommunismus auch ist. Also auf einer persönlichen Ebene, wenn man sich Leute, die so in Österreich aufgewachsen sind, ist natürlich der Kommunismus eine Gefahr. Und das spielt schon auch sehr stark in die Frage hinein, wie gehe ich mit den Leuten, die aus diesen Ländern kommen, um? Und wie reagiere ich darauf?
Interessant, dass du auch eine Schopron-Kindeserfahrung hast. Also ich erinnere mich auch, ich weiß, es war ein regnerischer Tag, es war kein schöner Tag. Ich weiß, wir waren in einem Café und es ging aber wirklich gezielt darum, nach Schopron zu fahren zum Billig-Einkaufen. Das war eben damals das Frame, weil dort ist es billig und die Leute sind arm. Das war irgendwie so das. Und dass das aber auch Teil der Monarchie war, ist damals gar nicht vorgekommen. Aber ich bin auch nicht aus einem Bildungshaushalt, aber es war wirklich dieses billiges Einkaufen, billig ins Café und ein schöner Tagesausflug. Obwohl in meiner Erinnerung war es regnerisch. So wie heute. Das, falls sich jemand wundert oder falls man es trotz meiner Bearbeitung hört, das ist das Klatschen des Regens an die Fenster und vielleicht hat man auch das ein oder andere Donnergrollen gehört, aber jetzt ist es auch wieder schön.
Ein schweres Gewitter.
Ja, mal schauen, ob ich das, beziehungsweise die KI, die jetzt meine Folgen bearbeitet, rausbekomme. Ja, bevor wir zu lange bei Ungarn bleiben, weil wir werden ohnehin am Ende spätestens nochmal dorthin kommen, möchte ich jetzt einen weiteren Sprung machen, nämlich in Richtung Tschechoslowakei und Prager Frühling. Mhm. Das ist ja diese zweite große Flüchtlingskrise oder diese zweite große Krise, direkt vor der Haustür Österreichs, damalige Tschechoslowakei noch. Und da auch die große Sorge wiederholt sich, Ungarn kommen jetzt innerhalb kürzester Zeit unzählige Menschen nach Österreich, destabilisieren die unser System, Bildungssystem, Sozialsystem, kommen da auch Spione. Also das ist so dieser zweite Moment. Und meine Frage vorweg, bevor du eingehst, bevor ich dich darauf eingehen lasse, gibt es auch einen dritten aus der Kalten Kriegszeit? Würde man Polen, Solidarność und Ausnahmezustand in Polen als dritte Flüchtlingskrise sehen? Oder ist das, weil es eine längere Phase ist, kein solch einschneidender Moment, dass man wirklich von einem Zeitpunkt spricht, wie eben 68 Tschechoslowakei, Prager Frühling und 56 Ungarn Volksaufstand?
Ich fange tatsächlich hinten an, weil ich würde sagen, und das ist auch, glaube ich, eine der Haupterkenntnisse dieses Buches, dass Polen oder die polnische Krise und die Auswirkungen der Fluchtbewegung nach Österreich ein absolut verkannter, aber ganz zentraler Moment österreichischer Zeitgeschichte im Bereich Flucht- und Migrationsgeschichte sind, um zu verstehen, was danach passiert. Also und das zieht sich bis zu heute. Also ich glaube, über Polen muss man insofern reden, weil die Diskurse, die sich mit Polen verschieben, sind ganz entscheidend dafür, wie dann in den 90er Jahren und eigentlich bis heute Flucht und Migration verhandelt werden. Also darum ist es, würde ich die schon ganz klar als einen einschneidenden Moment sehen. Eigentlich für Österreich, für die österreichische Flucht- und Asylgeschichte viel einschneidender als die Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei hat immer so den Ruf einer klassischen kalten Kriegsfluchtbewegung. Warum? Ich weiß nicht, wie weit man mit den Vorgeschichten informiert ist. Am 21. August marschiert eine Koalition des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei ein. Das unter der Führung der Sowjetunion, der Warschauer Pakt war das Militärbündnis, das NATO, das Gegenbündnis aus dem sogenannten Ostblock im Vergleich zur NATO. Es marschiert eben eine Koalition ein und beendet das Reformprojekt des Prager Frühlings. Was ist der Prager Frühling? Der Prager Frühling ist in den 60er Jahren oder 68 das Reformprojekt, wo ganz viele auch westliche, linksintellektuelle, aber auch reformkommunistische Kräfte in Europa eigentlich die Zukunft des Kommunismus sehen. Es ist der Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Es ist zwar jetzt nicht eine Demokratie im klassischen Sinn, aber es ist diese Verheißungsformel, dass der Kommunismus auch etwas anderes kann, als seine Menschen zu unterdrücken. Und dieses Projekt wird beendet und es beginnt eine, ja, Fluchtbewegung. Da fängt schon mal der erste Mythos in Österreich an. Es ist nicht so, dass dann am 21. August 68 sich alle in Prag auf den Weg machen und nach Österreich kommen. Das ist überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Also was passiert ist, dass man ganz viel abwartet einmal. Die Hoffnung ist von vielen Tschechoslowakinnen, dass die Reformen des Prager Frühlings nicht beendet. Also dass man irgendwie trotz dieses Einmarsches diese Reformen retten kann. Es beginnen politische Auseinandersetzungen in der Tschechoslowakei. Es gibt einen Generalstreik, der ausgerufen wird. Das heißt, die Leute in der Tschechoslowakei versuchen auch ein bisschen dieses Projekt zu retten. In der Zwischenzeit reisen natürlich einige nach Österreich. Andere reisen aber auch Österreich auch wieder zurück. Also Leute, die sich in Österreich aufhalten. Dazu muss man auch sagen, die Leute, Tschechoslowakinnen, können sich zu diesem Zeitpunkt frei bewegen. Und ich glaube, auch das ist immer, was immer vergessen wird, gerne bei kalter Kriegsgeschichte. Es ist nicht so, dass der Eiserne Vorhang alle Menschen abgehalten hat, sich im Laufe seines Entstehens irgendwie zu bewegen. Und gerade 68 ist es eben so, um einen konkreten Fall zu nennen, da hatten die Leute aufgrund der Reformen des Prager Frühlings die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Wenn sie einen Reisepass hatten, aber das hatten viele, und konnten auf Urlaub fahren. Das heißt, August, Urlaubssaison, wo sind die meisten Tschechoslowakinnen? In Jugoslawien am Strand, in Italien am Strand, auf Urlaub, werden von diesen Ereignissen sehr überrascht und versuchen nach Hause zu kommen. Weil, und das geschieht, das geht nicht, weil oft die im Ostblock die Reiserouten und die Straßen gesperrt sind. Das heißt, sie fahren über Österreich. Weil was liegt zwischen Jugoslawien und der Tschechoslowakei? Österreich. Und das wird die erste Herausforderung. Das heißt, es ist im Grunde jetzt einmal am Beginn keine Fluchtbewegung im klassischen Sinn, sondern viele Tschechoslowakinnen kommen nach Österreich, warten in Österreich ab, wie sich die Situation in der Tschechoslowakei entwickelt, um dann zu schauen, ob sie noch zurückkehren in die Tschechoslowakei, ob sie weiterreisen, was sie eigentlich tun. Das heißt, die Herausforderung für Österreich ist die Versorgung dieser Wartenden. Und das ist insofern auch ein rechtliches Problem, weil Wartende sind Menschen, die warten, aber weder Asylwerber noch offizielle Flüchtlinge. Das heißt, sie haben es auch von den meisten internationalen Organisationen kein Anrecht auf irgendeine Hilfe, weil da braucht man sozusagen diesen rechtlichen Status. Da ist die Herausforderung. Das heißt, es passiert genau das nicht, dass es diese große Fluchtbewegung am Anfang gibt, sondern es ist ein ständiger Grenzverkehr, der da vonstatten geht. Die eigentliche Fluchtbewegung ist 1969, als die Leute, die viel abwarten, sich dann entscheiden, nachdem der Normalisierungsprozess, das heißt der Prozess, wo man eigentlich den gesamten Prager Frühling einstampft in der Tschechoslowakei, die Leute sich dann entschließen, wirklich wegzugehen. Aber das ist ein großer Warteprozess bis dahin mit vielen Leuten, die zurückkehren und hinkommen und ja. Und es ist für Österreich gar nicht so relevant, weil die meisten Leute, also am Anfang ist die Versorgung eine große Herausforderung. Das kann man da mit nationalen und internationalen Hilfsorganisationen, die nicht rechtlich gebunden sind, wie das Rote Kreuz zum Beispiel, relativ gut lösen. Die meisten reisen dann relativ rasch weiter. Warum? Ökonomischer Nachkriegsboom. Also die Tschechoslowakinnen sind sehr gut ausgebildet und werden am Arbeitsmarkt weltweit extrem gesucht. Gerade Kanada und Australien nehmen ganz viele Tschechoslowakinnen auf. Das heißt, es gibt doch jetzt kein großes Problem. Das heißt, auch Österreich versuchte eigentlich immer im Kalten Krieg, dass die Leute weiterreisen und nicht in Österreich dauerhaft bleiben. Das funktioniert wunderbar. Und am Ende gibt es auch internationale Unterstützung durch das UNHCR. Das heißt, es löst sich relativ gut im Wohlgefallen auf im Vergleich zu Polen 81, wo dann eigentlich der Bruch ist. Das ist 68, ja, das ist spannend, aber gar nicht so relevant für Österreich, wenn es um diese Konzeption der Frage geht, wie gehe ich dann wirklich mit Flüchtlingen um?
Du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen, was ich vorhin fragen wollte. Das ist nämlich der zweite Mythos, dass wir gerne sprechen von 56, dann ein bisschen weniger von 68. Und dann wurde 2015 wiederum immer wieder suggeriert, dass wir so großzügig aufgenommen hätten, obwohl ja nur sehr, sehr wenige wirklich in Österreich als Flüchtlinge geblieben sind. Die Leute sind ja einerseits weitergezogen, weil sie gar nicht hier bleiben wollten. Und andererseits, und das frage ich dich, wir sie vielleicht auch gar nicht dauerhaft hier haben wollten. Kann das sein?
Österreich wollte nie in seiner gesamten Geschichte, ich glaube, das kann man nicht bis heute ziehen, ein dauerhaftes Aufnahmeland für den größten Teil der Geflüchteten sein. Österreich hat sich immer also auf der politischen Ebene aller Bundesregierungen als Transitland verstanden. Das heißt, ein Land, das sehr gerne Erstaufnahme macht und auch hier bei der Erstaufnahme die Flüchtlinge gerne versorgt, aber dann den Anspruch hat schon fast, dass andere Länder diese Flüchtlinge dauerhaft aufnehmen müssen. Österreich spricht da gerne auch von den sogenannten klassischen Aufnahmeländern, die Österreich aber definiert. Das ist zum Beispiel die USA, Kanada, Australien. Das war nie auf der Agenda. Das heißt, Österreich ist ein klassisches Land, das von Beginn an eine Transitpolitik betreibt, obwohl es dann ab den 60er Jahren ganz klar ein Einwanderungsland ist. Und diese Transitpolitik funktioniert gut. Aber warum funktioniert sie gut? Weil 56 und 68 der Bedarf an Arbeitskräften global so vorhanden ist, dass die Leute tatsächlich weiterreisen als Arbeitskräfte. Und das ist wahrscheinlich bei 56 auch so spannend, weil die ungarischen Flüchtlinge generell immer als politische Flüchtlinge geframed werden, was es ja auch stimmt. Weiterreisen tun die alle als Arbeitskräfte. In Unternehmen, in die USA, gerade die USA betreibt ein großes Aufnahmeprojekt für Arbeitskräfte aus Ungarn, die 56 aus Ungarn nach Österreich kommen und aus Österreich weiterreisen. Und da ist dann genau die Relevanz, warum 81 so wichtig ist, um zu verstehen, was Polen 81, warum das so wichtig ist, weil da das nicht mehr funktioniert, diese Transitpolitik. Aufgrund des Ende des Nachkriegsbooms, also bis in Mitte der 70er Jahre, mit der ersten Erdölpreiskrise global, 73 und dann 79, ändert sich die Weltwirtschaft. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt drastisch, weil einfach der Nachkriegsboom nicht mehr vorhanden ist. Und damit sinkt aber auch die Möglichkeiten für Geflüchtete, als Arbeitskräfte weiterzureisen und damit auch das Interesse von Aufnahmestaaten als Arbeitskräfte für sie zu wecken. Und das führt dazu, dass viel mehr Leute in Österreich bleiben, als es die österreichische Bundesregierung möchte. Und das sorgt langfristig dazu, dass Österreich eben andere Methoden als die Ausreise sucht, um nicht so viele Flüchtlinge beherbergen zu müssen. Interessant ist bei Österreich aber auch, dass es immer schafft, diese Transitpolitik nicht so groß in den Vordergrund zu rücken, sondern dass man sich nach außen darstellt als humanes oder humanitäres Asylland. Und da hat man wieder diese Ambivalenz drinnen. Nach außen wird das Bild vertreten, dass man ein humanitäres Asylland ist, grundsätzlich aber nur mit der Einschränkung für Erstaufnahme. Dauerhaft ansiedeln, bitte woanders.
Das verstehe ich jetzt aber nicht, weil die 60er Jahre sind ja auch die Zeit, wo Österreich ganz aktiv aus dem damaligen Jugoslawien und aus der Türkei die sogenannten Gastarbeiter angeworben hat. Jetzt hätte man bei Tschechien, Tschechoslowakei, Prager Frühling ein Riesenreservoir an potenziellen Arbeitskräften gehabt, die auch weltweit nachgefragt werden. Man ist gleich daneben und da hat man nicht gesagt, hey, Moment einmal, wir brauchen sowieso Arbeitskräfte, schauen wir, dass die da bleiben.
Das ist bei 68 total spannend. Also man muss auch sehen in Österreich, dass die Diskussionen, das sind wahrscheinlich ähnlich wie heute, würde ich jetzt mal sagen, die Diskussionen über Arbeitskräftebedarf in Österreich und das Nützen von Potenzial von Geflüchteten nicht Hand in Hand geht, überraschenderweise. 68 ist aber auch ein Spezialfall und das kommt, dass die Leute gar nicht hier bleiben wollen. Also viele Flüchtlinge bekommen sehr gute Angebote aus Übersee vor allem, wo sie auch hinwollen. Also das verheißungsvolle, die verheißungsvolle USA, Kanada, das sind natürlich Ziele auch, wo die Leute hin möchten. Hängt auch stark damit zusammen, dass vielen Geflüchteten Österreich zu nah am Eisernen Vorhang war. Und da kommen wir wieder zu der Nähe, zu dieser Nähe hinzu. Auch 68 gibt es ja auch innerhalb der österreichischen Bevölkerung die Angst, dass die Sowjetunion nicht Halt macht in Prag, sondern weiterzieht bis Wien. Das ist so ein gängiges Narrativ, gerade von den Leuten, die noch die Besatzungszeit miterlebt haben. Das ist eine Angst, die es gibt. Und diese Angst haben teilweise auch die Geflüchteten. Das heißt, viele wollen gar nicht hierbleiben, sondern die wollen möglichst weit weg von der Nähe des Eisernen Vorhangs und wollen in das verheißungsvolle Land des American Dreams, die USA zum Beispiel. Also das spielt ihr schon eine Rolle. 68 ist aber Side Note insofern auch spannend, weil in der Zeit, wo die Personen in Österreich warten, dürfen sie auch in Österreich arbeiten. Da gibt es ein eigenes Arbeitsamt, das in Dreiskirchen beispielsweise eingerichtet wird, aus Baden aus, wo die Leute dann ohne Probleme kleinere Arbeiten innerhalb der Gemeinde machen können, weil es eben da nicht Diskussionen gibt, dass sie jemanden den Arbeitsplatz wegnehmen.
Es ist interessant, wie sich dieser Mythos USA gehalten hat. Selbst in meiner eigenen Familie kann ich mich noch erinnern, nach der Öffnung, also die Familie von mir, die in Tschechien ist, also wirklich damals dann Tschechien und auch in Tschechien war, auch da gab es diese Auswanderungsbewegung auf individueller Ebene in die USA und dieser Traum vom verheißungsvollen Land USA. Und auch jetzt, vor kurzem habe ich einen Film gesehen, Amerikanka, das ist ein tschechischer Film, wo auch das thematisiert wird, dieses USA-Bild als das gelobte Land mit der Musik, mit der ganzen Popkultur, was wir auch in Österreich kennen, was dort nochmal viel stärker war, weil man es noch weniger kannte, weil man noch weniger Zugang zu westlichen popkulturellen Gütern, zu westlicher Kultur hatte. Und wo das wirklich so ein bis in die 90er Jahre bestehender, erst in den letzten Jahren so richtig bröckelnder Mythos war.
Ja, hängt aber auch sehr stark mit so Einrichtungen mit Radio Free Europe zusammen. Also dass die Verbreitung dieses amerikanischen Bildes im Ostblock war ja auch eine ganz klare CIA- und Propagandastrategie. Also das ist ja auch, spielt ja auch bei Ungarn 56 eine große Rolle, dass sie nach Österreich kommen und dann auch dieses Bild des verheißungsvollen Westen im Kopf haben, schon für Österreich, was mit der österreichischen Realität nichts eben zu tun hat und dann ganz verwundert sind, was, dass es eigentlich in Wien ähnlich ausschaut wie in Budapest. Nicht, würde man jetzt sagen. Und auch die Kriegsschäden noch vorhanden sind. Das ist aber auch eine gezielte Strategie der amerikanischen Außenpolitik, Schaden im Ostblock zu generieren, indem man den Leuten dieses verheißungsvolle Bild auch vermittelt.
Aber es hat gut funktioniert.
Es hat gut funktioniert. Es ist aber auch eine große Motivation und weil die Leute das ja auch mitbekommen und hören können, also das spielt eine große Rolle. Also dass man dann eben nicht in Österreich bleiben möchte.
Eins noch zum Prager Frühling. Wenn wir schon bei Mythen sind, da gibt es ja dann den anderen Mythos von der erstürmten österreichischen Botschaft. Ich habe ja in deinem Buch das Kapitel sehr intensiv gelesen, weil ich auch Teile davon gebraucht habe für mein eigenes Buch zur Neutralität. Und genau diese Punkte mit die Botschaft wird gestürmt, ist überfordert mit dem Andrang. Und dann eben diese große Frage, hat sich jetzt der Botschafter hinweggesetzt über die Anordnungen aus dem Außenministerium und trotzdem dauerhaft Visumsanträge bearbeitet. War da jetzt der Herr Kirchschläger, der Heroische, der sich gegen Waldheim aufgelehnt hat? Vielleicht kannst du diesen Mythos ein bisschen näher beschreiben, weil das Letzte, was ich möchte, ist, dass ich dir jetzt quasi dein eigenes Buch erkläre. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Aber ich fand dieses Kapitel so spannend, dass ich dich dazu einlade, vielleicht ein bisschen über diese Frage Botschaft 68 und das Verhalten der wesentlichen Akteure darauf ein bisschen einzugehen.
Die Botschaft 68 oder wie ich es nennen würde, die Waldheim-Kirchschlager-Posse. Ja, da gibt es ja ganz viele österreichische zeitgeschichtliche Mythen. Die Frage ist, die größte Frage ist nämlich immer die gewesen, wer hat eigentlich diesen Brief, dass keine Visums mehr ausgestellt werden dürfen, in der Botschaft in Prag eigentlich abgeschickt? Das ist ja die große Frage, die ja tatsächlich viele Historiker, vor allem, ich glaube in dem Fall wirklich vor allem Männer, wahnsinnig lang beschäftigt hat. Um es aufzulösen, also was ist der Hintergrund? Ich habe am Anfang, ich habe ja schon erwähnt, dass gerade sehr viele Tschechoslowaken eigentlich am Anfang nicht ausreisen wollten, aber viele wollten ihre Papiere korrekt haben. Das heißt, im Falle des Falles, wenn doch irgendwas passiert, mal schnell dann nach Österreich ausreisen zu können. Das heißt, es haben sich sehr viele Tschechoslowakinnen ganz regulär bei der österreichischen Botschaft um Visums für Österreich beworben. Und es gibt dann eben die Anweisung, dass keine Visa mehr ausgegeben werden dürfen. Aus Österreich kommend, Rudolf Kirchschläger setzt sich darüber hinweg und sagt, das kann man nicht machen, weil es den humanitären Grundgedanken Österreichs widersprechen würde, und setzt die Visa-Ausgabe fort. Da gibt es auch schon diese Story, Kirchschläger ist da gerade auch nicht in Prag und eilt in seinem Auto zurück in die Botschaft, um das heroisch zu machen.
Er war auf Urlaub. Weißt du, wo er auf Urlaub war? In Jugoslawien vielleicht?
Nein, da war nicht nur gesagt. Ich glaube, er war in Österreich auf Urlaub.
Auf Heimaturlaub, okay.
Auf Heimaturlaub, glaube ich, war er. Aber das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau.
Aber er war damals eben noch Botschafter in Prag.
Ja, oder eigentlich ist es ja keine Botschaft gewesen, sondern ein Konsulat, weil es gar keine, also ja, das ist, aber er war den Rang eines Botschafters gehabt, aber das war ja keine offizielle Botschaft. Aber das ist, glaube ich, der Mythos ist dann, Kirchschläger setzt sich darüber hinweg, vergibt weiter Visum und dann gibt es das zweite Schreiben, weil die Angst ist, dass es Blanko-Visa gibt, die dann von Spionen oder Leuten, die Österreich nicht zuträglich sind, missbräuchlich genutzt werden könnten. Und da sagt man, dass das Außenministerium noch einmal die Anweisung gegeben hat, dass keine Visums ausgestellt werden dürfen. Und da gibt man dann Waldheim die Schuld. Natürlich immer sehr gut in Österreich, Waldheim zu blamen für was. Zu Recht, ich meine, Waldheim-Affäre. In dem Fall würde ich aber tatsächlich sagen, dass Waldheim unschuldig ist, sondern diese Weisung kommt aus dem Innenministerium, wurde über das Außenministerium der Botschaft übermittelt, was auch ein ganz normaler diplomatischer Weg ist, weil man hat ja damals noch keine E-Mails verschickt oder irgendwie, sondern das musste nämlich Telegramm gemacht werden. Und für die Kommunikation mit den Botschaften war das Außenministerium zuständig. Also da würde ich sagen, dass Kirchschläger sich tatsächlich sehr solidarisch verhalten hat mit den Tschechoslowakinnen und Waldheim in dem Fall nicht jetzt zur Verantwortung zu ziehen ist, sondern eher einfach, dass ein normaler Akt des Innenministeriums war, weil die eben Angst hatten, dass ihre es gab Gerüchte darüber, dass Visa im Umlauf sind, die missbräuchlich verwendet worden sind.
Und das habe ich auch bei dir nachgelesen, der Innenminister selbst war ja ursprünglich ja eh auch für die Visa und für die Erteilung von Visas. Also insofern, oder Visa, je nachdem, ob man es, egal. Aber,
ja, Visum, Visa, das muss ich mal nachdenken.
Genau, aber der Punkt ist ja, das war jetzt auch nicht so, dass der das auf keinen Fall wollte, sondern die hatten ja wirklich berechtigte Sorge, dass da eben welche gestohlen werden, zweckentfremdet werden, missbräuchlich verwendet werden, dass die Sowjets das nützen, um zu infiltrieren.
Das geht tatsächlich nicht ganz heraus. Es gab diesen Mythos, ob da wirklich dann daran was dran ist, konnte ich auch in den Unterlagen nicht belegen. Österreichische Haltung gegenüber tschechoslowakischen Flüchtlingen war ganz klar, dass man den Zugang zu Österreich gewähren wollte. Also es gab jetzt auch keine... Man hat sie ja auch lange mit den Personalausweisen in Österreich abwarten lassen, auch wenn die abgelaufen waren. Und es wurden ja auch alle Tschechoslowakinnen ein kollektives Asyl vergeben von der österreichischen Bundesregierung. Also es gab jetzt keine Tendenz innerhalb der Bundesregierung, die sagt, na, wir wollen die Einreise von tschechoslowakischen Flüchtlingen oder von Tschechoslowakinnen verhindern. Ganz im Gegenteil. Es gab den Konsensbeschluss im Ministerrat, dass sie zwar im Vergleich zu Ungarn Prüfungen durchmachen mussten, aber darunter stand, alle Tschechoslowaken und Tschechoslowakinnen bekommen Asyl. So, das ist unabhängig von dem, das reicht, dass sie aus dem Land kommen. Also da gab es keine Tendenzen, dass man ihnen die Einreise erschweren wollte. Ein Mythos. Woher dieser Mythos kommt, das konnte ich auch nicht herausfinden.
Und ich habe da noch ein spannendes Interview mit einem damaligen Botschaftsmitarbeiter gefunden, der eben gesagt hat, dass das Ausstellen von Visa nie aufgehört hat und dass man das dann quasi durch das Fenster gemacht hat.
Also,
man hat sie dann nicht in die Botschaft gelassen, weil zu viele dort waren, und dann am Fenster, oder wie?
Das war die Weisung ja vom Kirchschläger relativ rasch, dass der sich ja ganz konkret über die Weisung aus Wien hinweggesetzt hat. Der hat von Anfang an die Weisung ignoriert und hat weiter Visums ausgestellt.
Das, ja, das, war eine, diese kleinen Geschichten, die...
Ja, das ist die Posse, das ist die Posse. Ich glaube, was halt daran total spannend ist, ist halt Kirchschläger und Waldheim sind halt just in diesem Moment eher Botschafter oder andere, damals Außenminister, zwei von den wahrscheinlich prominentesten österreichischen Politiker der Nachkriegszeit. Also dann vor allem Waldheim als UN-Generalsekretär und mit der Waldheim-Affäre dann später Kirchschläger als Bundespräsident. Dass die halt da just in dieser Botschaft in Prag aufeinandertreffen, ist wahrscheinlich auch eine interessante Konstellation österreichischer Geschichte.
Ja, deswegen wollte ich das auch nochmal unbedingt ansprechen, weil ich das bei dir nochmal nachgelesen habe und da auch so klar gesehen habe, weil ich kannte auch diese Geschichte, aber nicht im Detail und eben in dem Kapitel von dir kann man das sehr schlüssig nachlesen. Wie gesagt, das Buch kommt auch in die Shownotes. Jetzt kommen wir aber doch gegen Ende der Folge zu dem großen Themenblock Polen, weil du sagst, da hat sich eigentlich das massiv verändert, weil wenn man tschechische Nachnamen im Telefonbuch sieht, sind das meistens Überbleibsel aus der Monarchie. Bei den Ungarn wahrscheinlich auch, weil auch nicht so viele Ungarn nach 1956 in Österreich geblieben sind. Dann ist es so, zum Beispiel auch wiederum bei meiner Generation, die Polen, die ich in der Klasse hatte, die Polinnen, die ich in der Klasse hatte, meine erste Freundin war eine Polin, erinnere ich mich auch, die sind alle in den 80er Jahren, oder nicht alle, aber sehr viele in den 80er Jahren gekommen und geblieben.
Ja, und das Geblieben ist, glaube ich, der Schlüsselsatz oder das Schlüsselwort zu dieser Geschichte. Gerade in der Fluchtbewegung aus Polen 1981 bleiben viel mehr Leute hier als bei Ungarn oder Tschechoslowakei. Also auch bei der Tschechoslowakei bleiben Leute. Das sind dann die Leute, die dann Dissidentengruppen bilden und dann auch wieder andere Dissidenten unterstützen. Aber Polen bleiben in einem viel größeren Ausmaß. Warum? Eben, was ich vorher erwähnt habe mit dieser Auswanderung, das funktioniert 1981 nicht mehr. Heißt nicht, dass es Österreich nicht probiert hat. Österreich setzt sehr viel daran, auch Polinnen und die Ausreise zu ermöglichen und hat eigentlich aktiviert den gesamten diplomatischen Korb, also von allen Botschaften weltweit und das Außenministerium, das interveniert wird, bei den internationalen Partnern polnische Flüchtlinge aufzunehmen. Das geschieht aber nur noch in einem geringeren Ausmaß, als man sich das erwartet. Kurz zum historischen Kontext, was passiert da eigentlich? Es ist eine ähnliche Fluchtbewegung von den Gründen wie 56 oder 68. Hintergrund ist die sogenannte polnische Krise. Das ist ein Ereignis in Polen, wo ab den 1980er Jahren vor allem, aber Beginn der 1980er Jahre, die Gewerkschaftsbewegung Solidarność, die ist wahrscheinlich eh relativ bekannt, Lech Walesa, die das polnische Regime stark herausfordert. Also es gibt einen Zeitpunkt, wo Mitglieder innerhalb der kommunistischen Partei auch Mitglieder bei der Solidarność sind. Das führt auch zu politischen Unruhen. Gleichzeitig steigt aber auch die wirtschaftliche Not in Polen. Das heißt, man hat so war es ja auch bei Ungarn 56, auch bei Tschechoslowakei, es ist immer so eine Mischung aus wirtschaftlicher Not, politischer Repression, politischen Unsicherheiten, die da zusammenkommen. Ganz konkret ist es aber auch so, dass im Zuge dieser polnischen Krise, die das kommunistische Regime zusehends destabilisiert, Polen und Polinnen befürchten, dass die Sowjetunion einmarschieren könnte wie 68 oder 56. Das ist nie passiert. Das wusste man aber zeitgenössisch nicht. Warum ist es nie passiert? Das hängt mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan zusammen. Man merkt wieder, der Kalte Krieg und internationale Politik sind schon vernetzt, weil dass man nicht in Polen einmarschiert ist, hat stark damit zu tun, dass man ab 79 in Afghanistan gebunden ist und dann keinen zweiten Konflikt aufmachen kann. Zeitgenössisch weiß man das aber nicht. Noch das österreichische Außenministerium geht 81 davon aus, dass wenn sich das polnische Regime nicht stabilisiert, ein Einmarsch der Sowjetunion droht. Also das ist auch im Außenministerium, geht man davon eigentlich aus. Passiert nicht, hat aber andere Gründe, wie man dann jetzt später weiß. Was passiert? Es kommen ab Sommer 81 aufgrund dieser wirtschaftlichen und politischen Krise sehr viele Polinnen nach Österreich. Warum können sie überhaupt nach Österreich kommen? Weil sie müssten ja über die Tschechoslowakei nach Österreich einreisen. Das hat stark damit zu tun, dass Polen, und das ist wieder entspannend für die Geschichte des Kalten Krieges auch, aufgrund dessen, dass es ja selber eine wirtschaftlich stark angeschlagen ist, die Passpolitik lockert. Und die Leute viel mehr Möglichkeiten haben, Anfang der 80er Jahre Pässe zu bekommen, mit der 70er Jahren, 80er Jahre, um damit ausreisen zu können. Und das ist ja immer die Frage, ausreisen kannst du nur mit einem Pass. den musst du bekommen und den musst du das Regime ja auch irgendwie geben. Und das wird Ende der 70er Jahre in Polen viel leichter. Warum können sie nach Österreich kommen? Auch das praktische Gründe. Österreich hat ein Visa-Abkommen mit Polen geschlossen, schon Jahre davor. In der Annahme, dass das polnische Regime sowieso die Ausreise nicht gewährleisten kann für eine große Gruppe. Das heißt, das war eine Strategie Österreichs. Österreich hat mit mehreren osteuropäischen Staaten in den 70er Jahren Visa-Abkommen geschlossen, damit diese Leute frei reisen können, wohl wissen, dass diese Regime die Leute nicht ausreisen lassen. Das ändert sich eben in den 70er Jahren. Die polnische Führung lässt Polen ausreisen. Mit einem Visa, mit dem visafreien Reiseverkehr können sie nach Österreich kommen. Und das passiert im Sommer 1981 in einem größeren Ausmaß. Das heißt, am Sommer 1981 gibt es viel mehr Polinnen und Polen in Österreich, die hier arbeiten. Das war auch das Ziel dieser Passpolitik. Was wollte man in Polen? Man wollte die Visen. Die Leute sollten ausreisen, im Westen oder in Österreich arbeiten und dann das Geld zurückschicken. Das ist auch dasselbe Prinzip mit Schweden zum Beispiel. Führt dazu, dass ab 81 die Zahlen von Polen und Polinnen in Österreich massiv ansteigen. Bis zu einem Zeitpunkt, wo es einfach für die österreichische Bundesregierung zu einem gewissen Problem wird, weil diese Polinnen und Polen sind alles andere als willkommen in Österreich. Das ist eine große Ablehnung. Warum? Weil auch in Österreich die wirtschaftliche Not größer ist. Es gibt nicht mehr, also diese Nachkriegsgeschichte der Vollbeschäftigung endet Ende der 70er Jahre auch in Österreich. Und das heißt, die werden ganz stark als Konkurrenzen am Arbeitsmarkt wieder dargestellt. Polen und Polinnen ist der Moment, wo in einem ganz klar von Wirtschaftsmigrantinnen und Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen wird. Also das ist auch in den Akten und in der Zeitung ganz klar ersichtlich. Also wenn man einen Ort sucht, wurde schon über Jugoslawinnen von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen, aber wo das auch massiv medial gespielt worden ist, das war Polen 81. Und Österreich, für Bundeskanzler Bruno Kreisky, damals Chef einer SPÖ-Alleinregierung, war das ein politisches Problem, auch ein heikles Problem, aus mehreren Gründen. Die Solidarność war natürlich zu unterstützen. Andererseits wollte man keine Flüchtlinge. Man hatte große wirtschaftliche Verbindungen zu Polen. Polen war Lieferant für Kohle vor allem. Also das war ein heikles Terrain für die Regierung. Und vor allem war es innerhalb der Bevölkerung, waren die wahnsinnig unbeliebt. Was führt dazu, dass Österreich beschließt, das Visa-Abkommen mit Polen zu kündigen? Und das tritt in Kraft, aber just ein paar Tage, bevor Polen, das polnische Regime, das Kriegsrecht ausruft, was deswegen ein bisschen heikel ist, um diese Protestbewegung in den Griff zu bekommen. Und kurz davor, nach einer langwierigen Diskussion, wie geht man mit diesen Flüchtlingen um oder Flüchtlingen oder diese Personen um, wurde das Visa-Abkommen mit Polen aufgekündigt von der Bundesregierung. Das war der letzte Punkt dieses Aufkündigen des Visa-Abkommens, einer Reihe von Versuchen, polnische Flüchtlinge oder Staatsbürgerinnen loszuwerden. Und das ist eben, was ich gemeint habe. Man hat versucht, wiederum internationale Organisationen anzurufen, Aufnahmestaaten anzurufen, die aufnehmen, inklusive Chile und Südafrikas. Südafrika damals Apartheidstaat, Chile Diktatur. Also man hat da wirklich nicht Halt gemacht vor auch den schlimmsten Diktaturen, um diese Flüchtlinge zur Ausreise zu bringen. Und das passiert aber nur marginal und darum kündigt man eben dann dieses Visa-Abkommen. Da gibt es auch diesen berühmten Satz von Bruno Kreisky im Ö1-Interview, kurz nachdem das Kriegsrecht ausgerufen wird. Österreich ist ein hilfsbereites Land, aber so viele Flüchtlinge können wir nicht aufnehmen, weil das debackt Österreich einfach nicht. Also das ist auch ganz klar, wiederum Bruno Kreiskys Strategie immer ist, Österreich als Land zu framen, das zu klein ist, um diese Flüchtlinge dauerhaft aufzunehmen und mit diesem Argument die internationale Staatengemeinschaft dazu zu bringen, Flüchtlinge aufzunehmen. Keep a long story short, das ist eh schon viel Information. Was lernt Österreich daraus? Das ist nämlich das Entscheidende eigentlich, um dann zu verstehen, was später passiert. Österreich lernt aus dieser ganzen Causa um Polen und Polinnen in Österreich, die eben nicht mehr in dem Ausmaß ausreisen, wie das vorher der Fall war, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass bei zukünftigen Fluchtbewegungen diese Personen auch wirklich ausreisen und weiterreisen. Und damit gerät diese Transitpolitik, auf die Österreich sehr stark gesetzt hat, ab 56 ins Wanken. Und Österreich versucht, neue Möglichkeiten zu finden, die Einreise nach Österreich zu reduzieren. Und das passiert natürlich auch in einem internationalen Rahmen, weil gerade ab Beginn der 80er Jahre wird auf internationaler Ebene, auch in der UNO, die Frage nach Fluchtursachenbekämpfung, also dieses schöne lange Terminus, was nichts heißt, dass man jetzt Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen möchte und dann resettlen möchte, also woanders aufnehmen möchte und woanders ihre Heimat finden sollen, sondern dass eben die Leute versorgt werden sollen dort, wo sie flüchten, damit sie eben nicht mehr flüchten. Fluchtursachenbekämpfung. Und in diesem Kontext reihen sich auch dann die Versuche der österreichischen Bundesregierung ein. Man lernt aus Polen, dass die Transitpolitik nicht mehr funktioniert, dass internationale Organisationen nicht mehr helfen, dass internationale Staatengemeinschaft nicht mehr in dem Maße aufnimmt. Das bekommen sie auch von der amerikanischen Regierung eigentlich so auch kommuniziert und versucht eben neue Wege zu finden. Und damit beginnt eigentlich der sukzessive Weg Österreichs in eine Politik, die sehr stark mehr auf Hilfe vor Ort, Aufkündigen von Visaabkommen und Möglichkeiten, die einfach die Einreise reduzieren sollen, setzt.
Das finde ich insofern interessant, als man in den 90ern darüber nicht mehr gesprochen hat. Also als ich groß geworden bin, waren die Polen schon mehr oder weniger normalisiert. Also viele haben polnische Nachnamen, sprechen Polnisch und Deutsch, sind gut integriert, wenn nicht sogar assimiliert. Aber als Thema, außer von den vorhin kurz angesprochenen Polen-Witzen, war das jetzt nicht mehr präsent, meiner Wahrnehmung nach. Da ging es dann um Jugos und Anführungsstrichen, Jugoslawienkriege, Türken, eben ehemalige Gastarbeiter, Nachkommen von Gastarbeitern, aber Polen und Polinnen waren in den 90ern nicht mehr Thema.
Bis heute ist es eigentlich kein Thema. Das hängt doch ein bisschen mit der Forschung zusammen. Also man hat in den 90er Jahren nach Ende des Kommunismus, nach Ende des Falles des Eisernen Vorhangs, gerade in Österreich das Narrativ sehr stark, also auf einer wissenschaftlichen Ebene auch verbreitet, dass die 90er Jahre der Moment sind, wo sich die Flüchtlingspolitik in Österreich ändert, ganz plakativ von einer offenen Politik zu einer Abschottungspolitik. Und das ist genau das, was ich in meinem Buch eben versuche zu zeigen, dass das natürlich in den 90er Jahren dann stärker wird, dass aber, man würde jetzt sagen, von nichts kommt nichts, dass die Beginne auf dieser Abschottungspolitik aber in den 80er Jahren anfangen. Und dass man dann das sozusagen abschließt oder halt dann zur Spitze treibt innerhalb des ersten wirklichen sehr restriktiven Asylgesetzes in Österreich 1991, was ja in den 10 Jahren von 81 bis 89, 90 eigentlich schon vorbereitet worden ist, sukzessive, schrittweise. Also, und das hängt aber auch, würde ich schon sagen, mit der Forschung zusammen, dass lange Polen ignoriert hat und das sehr stark das Narrativ gefestigt hat, lange Zeit, dass die 90er Jahre dieser Moment sind, wo sich diese Abschottungspolitik in Österreich etabliert. Tut sie, weil natürlich da ganz andere Faktoren hinzukommen, da kommt dann der Faktor hinzu, dass es viel stärker medial genützt wird, vor allem auch von der FPÖ, Anti-Ausländer-Volksbegehren, aber das baut ja auch was auf und das Aufbauen beginnt eben jedenfalls in den 80er Jahren.
Dabei finde ich nur noch interessant, kleine biografische Anekdote, dass meine Mutter in den 70er Jahren gekommen ist und ich einmal, als ich das, ich weiß nicht mehr wem, einem älteren Menschen erzählt habe, ich weiß aber wirklich nicht mehr wen, ich glaube auf der Uni, und der dann irgendwie gefragt hat, ob sie geflohen ist vor dem Prager Frühling und ich dann darüber nachgedacht habe und sie, nein, einfach in den 70ern als, was man heute wahrscheinlich als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen würde. Also sie war kein politischer Mensch, war politisch nicht bedroht. Ihr war, um es mit Gorbach auszudrücken, the world in Czechoslovakia too small. Also sie wollte einfach in den Westen und mehr Möglichkeiten und all das. Und gleichzeitig ist es in unserer Familie, ich habe mich das immer gefragt, wie hat sie nach Österreich geschafft? Nie ein großes Thema gewesen. Und jetzt macht es ein bisschen mehr Sinn nach deinen Ausführungen, weil das eben nicht ganz so eisern war, wie es oft in der Retrospektive gerne dargestellt wird.
Ich glaube, das war mir am Ende auch total wichtig, an dem Buch zu zeigen, dass eben die Geschichte dieser Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang jetzt keine Geschichte ist, wo da wird mal der Eiserne Vorhang aufgezogen und dann ist da Ende Gelände und dahinter ist sozusagen nichts, sondern gerade, dass diese Geschichte der Teilung Europas auch immer eine Geschichte ist von mehr Restriktion und wieder Öffnung. Das heißt, du hast immer Phasen, wo dann auch Passpolitiken sich ändern, Ungarn 56 auch wieder als Beispiel zu nehmen, warum können die Leute überhaupt flüchten? Weil das erste Mal der eiserne Vorhang abgebaut wird. Sonst könnten die ja in dem Ausmaß gar nicht die Grenze überqueren. Aber es gibt keine physische Grenzsperre, wie man sich das sozusagen bildlich den eisernen Vorhang vorstellt, 56, wie die Leute kommen. Der wird dann wieder gebaut. Und das ist eben auch, Teilung Europas heißt, dass nicht immer das Ende der Welt war, sondern dass eben Leute auch ganz aus unterschiedlichen Gründen auch ausgewandert sind dann mal. Und dass das nicht immer so getrennt war. Also in der Wissenschaft spricht man ja auch, es gibt ja diesen Begriff von des Nylon Curtains. Also, dass es nicht immer so getrennt war, wie man glaubt. Der eiserne Vorhang spielt aber schon auch in der Konzeption österreichischer Migrationspolitik eine starke Rolle. Weil eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist Rumänien. Und gerade wie 1989 eben der eiserne Vorhang fällt, wird es für Österreich ganz zentral, auch dieses Grenzregime zu verändern. Und da wandert ja eigentlich dann diese Kompetenzen einer restriktiven Grenzpolitik von Osteuropa in den Westen. Und das heißt doch ganz neue Herausforderungen auch für den österreichischen Grenzschutz. Und man hat sich da immer gut drauf verlassen, ja, der eiserne Vorhang regelt das schon.
Genau, die anderen lassen die nicht raus, aber wir müssen gar nicht dafür sorgen, dass sie nicht rein können. Ganz im Gegenteil, wir können uns dann, wenn es jemand schafft, rauszukommen, aufspielen als die großen humanitären Willkommenskultur. Ja, jetzt habe ich kein gutes Ende dafür. Aber wir
ja,
können
ja, nein, aber ganz genau. Also das ist ganz genau, darum geht's. Also man hat auch viel nicht gemacht in Asyl- und Fluchtpolitik, weil man sich darauf verlassen hat, dass er irgendwann einmal das Grenzregime wieder funktioniert und dann ist es vorbei. Und das war ja bei 56 und 68 und auch bei Polen 81 immer der Fall. Weil 56 wurde dann der eiserne Vorhang wieder gebaut, 68 wurde die Grenzöffnung des Prager Frühlings zurückgenommen, Polen 81 mit dem Ausrufung des Kriegsrechts wurde auch die Grenze zugemacht und keiner durfte mehr ausreisen. Das heißt, es hat ja auch immer sozusagen in der Vorstellungswelt von Österreich funktioniert, dass wenn das Regime dann wieder repressiver wird, dass das dann wieder auch ein Ende findet, ohne dass ich mein eigenes Zutun dazu machen muss, außer ein Visa-Abkommen auszusetzen. Das passiert dann 89, 90, geht das eben nicht mehr, weil dann ist der eiserne Vorhang weg und dann muss man Grenzregime neu denken und mit den ganzen Folgen, die dann auch passieren.
Und da sind wir jetzt zum Abschluss im Jahr 2015, nämlich bei der großen Frage, und das frage ich mich selbst schon lange, aber umso mehr frage ich das jetzt dich, wenn du dann 2015 Revue passieren lässt und auch heute die Diskussionen dir ansiehst, da gibt es ja auch ganz viele Parallelen, also weil du eben sagst mit der kulturellen Nähe und Transitland und jetzt wollen wir von den anderen, dass sie die Flüchtlinge aufnehmen, wenn sie benachbarte Länder sind, damit wir eben nicht das Aufnahmeland sind, wir bemühen jetzt die kulturelle Nähe zu den Ungarn und den Tschechoslowaken, beziehungsweise den Tschechen und den Slowaken. Auch Polen würde man aus heutiger Sicht sagen, das war ja ganz anders, weil das waren ja Christen und wir sind Christen und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen die wirklich Fremden, eben Muslime, von weit her. Und wir sind nicht Transitland, sondern das Zielland, das endgültige Aufnahmeland. Und verlangen aber von anderen, dass sie das tun, was wir selbst nicht tun wollten, nämlich nicht Transitland sein, sondern die Leute aufnehmen bzw. nicht rauslassen. Also eben, was ich meine ist, dass wir zum Beispiel verlangen, Länder, die rund um Syrien liegen oder rund um Afghanistan, dass die Leute aufnehmen und noch gar nicht erst ausreisen lassen, während wir selbst genau dasselbe ja getan haben. Oder ist das verkürzt? Wir haben ja auch gesagt, wenn jemand aus Ungarn kommt, dann bleibt er nur kurzfristig bei uns, weil früher oder später wollen die sowieso woanders hin, wo es bessere Jobs gibt, mehr Jobs gibt, besser bezahlte Jobs gibt, ganz allgemein höheren Lebensstandard gibt. Und jetzt sind wir aber diejenigen, die das verheißungsvolle Land sind und wo man eben nicht mehr weiterfährt, sondern man möchte hier bleiben. Ist das eine Rache der Geschichte an uns?
Ja, gute Frage. Wirklich gute Frage. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, HistorikerInnen tun sich ja immer schwer mit dem Vergleichen. Also das wird uns eingeimpft seit dem Studium. Jedes historische Ereignis ist einzigartig und folgt seinen eigenen historischen Kontexten und Ereignissen. Und historischer Vergleich auch sehr schwierig. Das war ja auch bei der Konzeption des ganzen Buches schwierig, dass man einen handwerklich sinnvollen Vergleich macht. Und das Zweite, was wir immer so ein bisschen uns schwer tun, ist mit so Prognosen für die Zukunft. Also,
keine Sorge, frage ich nicht.
Genau, nein, also so Einordnungen sind, haben wir immer so ein bisschen Bauchweh. So wir müssen aus der Geschichte jetzt zeitgenössische Dinge erklären, weil ich komme wieder auf den Beginn zurück. Wir lieben halt einfach Akten zu lesen und wir brauchen immer zuerst unsere Akten, bevor wir dann Schlüsse ziehen. Aber trotzdem, ich sehe schon einige Parallelen im Umgang mit Flüchtlingen, ob das jetzt vor allem syrische Flüchtlinge 2015 oder ab nicht nur Syrien und Syrien in die Zeit gekommen sind, oder auch vor allem ukrainische Flüchtlinge ab 2022. Gerade die Ukraine-Krise wird von HistorikerInnen gerne in dem Kontext eigentlich, das ist so das Ungarn 2.0 ein bisschen, weil sehr viel ähnlich passiert. Also zum Beispiel, dass so eine sehr starke, also dass sozusagen klar ist, warum diese Leute flüchten und dass wir uns als auch als Europa eben darauf verständigt haben, oder zumindest ein großer Teil, dass die Schuld der Einmarsch Russlands ist und aufgrund dessen sie auch einen schutzbedürftigen Status haben. Das heißt, sozusagen das, was in Ungarn 56 funktioniert hat, dieses Feindbild, das auch etwas eint und damit auch den Leuten unterstützt, funktioniert hier gut. Gleichzeitig hat man aber auch, wie in Ungarn 56, was 56 und 57 beginnt, eine gewisse Neiddiskussion. Das heißt, ich weiß nicht, du kennst, wir haben sie alle erlebt, die Fragen, warum gerade von der FPÖ geschürt die Diskussionen über, warum haben Ukrainer und Autos, mit die etwas, die teurer sind als ein Auto eines Österreicherinnen, whatever that actually means. Was ungefähr so ist wie die Diskussion, wie oder auch die Smartphone-Diskussion, was ungefähr dasselbe ist wie 56, warum gehen die ins selbe Kaffeehaus wie ich, warum gehen die zum selben Friseur wie ich. Das heißt, ich sehe schon da relativ viele Parallelen. Das Spannende ist natürlich auch, wir framen jetzt Personen, die aus dem globalen Süden, das war auch schon früher so, oder die aus Ländern kommen, dessen Kultur wir als Gesellschaft, ja, wo wir vorurteilsbehaftet sind, wie es nun mal bei Muslimen und beim Islam der Fall ist, jetzt immer stark in dem Kontext, ja, die anderen waren besser. Es ist sehr schwierig, das begegnet mir ganz oft bei diesen Diskussionen. Man muss auch dazu sagen, das sage ich jetzt, es gibt auch genügend Leute, die aus Polen oder Ungarn geflüchtet sind und jetzt was gegen syrische Migrantinnen haben. Das ist leider auch eine Sache, der man sich auch stellen muss. Das sind vorhandene Diskurse. Das Problem ist, als Historikerin, die Gesellschaft nimmt Ereignisse immer gerne gerade bei Flucht und Migration zur Hand und pickt sich das raus, was man schön verpacken kann und gut erzählen kann. Darum reden wir viel über Ungarn 56 und viel über Tschechoslowakei 68, weil du kannst jenseits von den Stories, dass man auch Ungarn abgelehnt hat, eine gute Geschichte von Hilfsbereitschaft erzählen. Du kannst auch bei 68 eine gute Geschichte von Hilfsbereitschaft erzählen. Du kannst sie nicht über Polen erzählen und du kannst sie nicht über Rumänien erzählen. Darum reden wir nicht über polnische Flüchtlinge 1981 oder rumänische Flüchtlinge 1989-90. Darum reden wir 1989-90 nur über DDR-Flüchtlinge, die positiv aufgenommen worden sind in Österreich. Man tickt sich das raus aus der Geschichte, was in sein eigenes Narrativ passt. Das ist aber auch mit dem humanitären, mit der Geschichte vom humanitären Österreich. Das wird ja auch gerne eingesetzt auf ganz vielen Ebenen. Die einen nützen es als Ausrede, dass man nichts mehr machen muss. Die anderen versuchen damit, die Bundesregierung dazu zu bringen, mehr zu machen.
Mit anderen Worten, es ist kompliziert.
Das ist das, glaube ich, immer. Flucht und Migration sind immer kompliziert. Es gibt nicht einen Grund, es gibt nicht eine Fluchtursache, es gibt nicht eine Lösung und es gibt nicht eine Organisation, die beteiligt war. Es ist immer kompliziert und immer ambivalent und man muss einfach das große Ganze dann sich auch anschauen und die Ambivalenz auch zulassen. Ich glaube, wenn man sich Flucht im Kalten Krieg anschaut, ist das Wichtigste auch diese Ambivalenzen zuzulassen. Zuzulassen, dass es Österreich eine Politik fährt, die einerseits hilfsbereit ist, andererseits die Leute aber auch nicht aufnehmen will und dass beides parallel existieren kann. Das klingt natürlich vollkommen absurd, es ist aber die Realität. Und das ist die Realität von Geschichte, diese Ambivalenzen zuzulassen und damit zu leben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Sarah, danke, dass du bei Recht Politisch zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht Politisch angelangt. Ihr seht, beim Thema Flucht steckt nicht nur sehr viel Rechtliches drin, sondern auch sehr viel Psychologisches, sehr viel Emotionales und auch sehr viel historisch Relevantes. Dass Flucht sich verändert hat. Sie war immer auf die eine oder andere Art da. Sie hat sich aber jetzt überregionalisiert, mehr denn je. Sie hat sich globalisiert, mehr denn je, mit allen damit einhergehenden Verwerfungen. Aber das wäre Thema für eine weitere Folge. Vielleicht werde ich mit der Judith Kohlenberger genau über diese Fragen, wie Flucht auch auf die Aufnahmegesellschaften wirkt, einwirkt, wie sie sie verändert. Mal schauen. Ich habe mit ihr das Gespräch noch nicht geführt. Ich habe es aber bereits geführt mit der Professorin Anushree Farahat von der Universität Wien. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Abschiebungen, das No-Refoulement-Prinzip und ganz allgemein das Recht auf Asyl oder genau genommen das Recht auf ein Asylverfahren verändert haben seit diesem Schicksalsjahr, wenn man es so will, 2015. Die Folge werde ich so bald wie möglich veröffentlichen, weil eben diese drei Folgen zum Thema Flucht in einem Wesenszusammenhang stehen und dementsprechend macht es auch Sinn, sie in zeitlicher Nähe zueinander zu veröffentlichen. Jetzt bleibt mir nur noch, mich einmal mehr zu bedanken bei all jenen, die diese Folgen hören, kommentieren und teilen und vor allem bei all jenen, die diesen Podcast auch finanziell auf die ein oder andere Art unterstützen. Ich weiß, wer ihr seid, ich sehe auch die Namen und auch diese netten Nachrichten lese ich mit einem Lächeln im Gesicht. Ich freue mich, wenn jemand eben seine Anerkennung zeigt und ich möchte auch kurz grüßen den jungen Herrn, den ich beim Humanities Festival getroffen habe, der sich mir zwar nicht vorgestellt hat, aber eben die Gelegenheit genützt hat, kurz Hallo zu sagen und auch kurz zu erwähnen, dass er mal gespendet hat. An dieser Stelle eben noch einmal ein großes Danke dafür. Und jetzt bleibt nur noch meine übliche Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.